Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung der Archivtöne. Wir feiern in diesem Januar immer noch den Japanuary und demnach schlagen wir also auch ein zweites Mal jetzt japanische Töne an. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit einen ganz wundervollen Gast, nämlich Lotso vom Hollywood Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Ehre. Auch wenn der Film vielleicht nicht das, den ich erträumt hatte, aber okay.
Ja, wir hätten auf jeden Fall wahrscheinlich jeden anderen Film besser wählen können für so ein erstes Aufeinandertreffen. Aber gut, macht es natürlich auch spannend. Aber ja, freut mich auf jeden Fall auch. Und ich habe mich schon lange auf ein Gespräch mit dir gefreut und würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Also was du so im Internet machst, was du so mit Filmen am Hut hast. Und ja, bitte.
Ja, ich bin eigentlich nur ein Filmfan. ich bin momentan häufiger zu Gast im Podcast bei beim Hooli Nerd auf YouTube. Also YouTube Hooli Nerd werdet ihr mich in den Hollywood-Ausgaben finden. Die mache ich mit ihm zusammen. Und wir besprechen allerhand Filme, auch wenn es meistens tatsächlich nicht so sehr in die qualitative Ecke geht, sondern wir holen da gerne paar Trashperlen hervor. Das heißt, wir haben schon einiges besprochen von Adam Sandler bis hin zu tatsächlichen Perlen aus den 80ern bis hin zu Christ-Sploitation-Filmen. Sonst findet man mich auf Twitter unter @CaptainLotso, aber da ist tatsächlich Folgen auf eigene Gefahr.
Also, ich finde, da sollte jeder das Risiko auf jeden Fall eingehen.
Dankeschön.
Und ja, also mein Highlight bei euch war definitiv auch einmal, als ihr einen Film besprochen habt, ich habe den Titel leider wieder vergessen, aber den einfach meine Mutter aus Polen in irgendeiner alten Fernsehzeitschrift gefunden hatte, der als DVD da irgendwie so reingeklebt wurde und den hattet ihr auch auf eurer Palette, das war super.
Stimmt, ich erinnere mich, dass du mich drauf angesprochen hattest, ja, aber ich weiß auch nicht mehr, welcher es war.
Es war auch irgend so einer, ich glaube, irgend so ein russischer Christfilm.
Nee, es kann ganz sein, dass es tatsächlich God's Not Dead war, der Ami-Film.
Ja, das war der, das war der, das war der.
Ja.
Okay. ja, also auf jeden Fall hörenswert und vor allem bist du ja auch der Mensch, dem wir es zu verdanken haben, dass Jan und ich irgendwann mal bei uns im Podcast über Filme sprechen werden müssen, in dem Nicolas Cage mitspielt.
Da freue ich mich drauf. Ich warte jedes Mal darauf, dass ihr diesen Film, dass ihr diese Challenge zieht.
Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich kann es auch schon kaum erwarten, damit ich einfach mal diesen großen Stein vom Herzen dann endlich mal fallen lassen kann. ich könnte dir auch noch nicht nennen, welcher es dann werden würde. Da müssten wir vorher noch eine kleine Debatte, Jan und ich, eingehen. Aber
ihr habt ja tatsächlich schon den besten besprochen. Das ist nämlich Adaptation gewesen.
Adaptation, ja, ja, der war super.
Auch eine großartige Ausgabe von euch, wo ich sehr gern reingehört habe.
Vielen Dank.
Ich highlighte ja meistens Nicolas Cage so als Trash-Actor. Aber Adaptation ist wirklich ein wunderbarer Film, finde ich, von vorne bis hinten. Was ich dir empfehlen könnte tatsächlich, wäre Scorseses Bringing Out the Dead. Da hast du quasi so eine Art inoffizielles Sequel zu Taxi Driver von.
Oh.
Also
das klingt gut, ja.
Ich finde den Film auch grandios unterbewertet. Und du hast da quasi auch John Goodman mit drin, das ist auch oft ein Qualitätsmerkmal.
Mm.
Das heißt, den würde ich dir ans Herz legen, weil der lohnt sich.
Alles klar. Ja, dann werde ich dir mal vormerken. Ich weiß jetzt schon, dass ich mit Jan Schwierigkeiten bekommen werde, allein weil es sich um einen Scorsese-Film handelt. Aber wir werden sehen. Mal gucken.
Schwierigkeiten gehören bei euch im Podcast dazu.
Richtig, richtig. Ja, ich bin auch dementsprechend froh, dass du jetzt hier gerade bist, weil wir uns wahrscheinlich, oder weil ich mir alleine mit diesem Film, den wir besprechen werden, es auch sehr schwer gemacht hätte. Wir sprechen heute über Ichi the Killer aus dem Jahre 2001 von Takashi Miike. Und er ist natürlich fester Bestandteil meines Japanuaries gewesen, meiner Liste gewesen. Und wir haben ja jetzt auch schon die Hälfte des Monats rum und ich würde sagen, obwohl es hier eine Kurzfolge werden soll, so ein bisschen Plauderei am Rande darf durchaus sein. Vielleicht ein kleines Zwischenfazit. Wie läuft so der Japanery bei dir gerade? Was geht da so ab?
Ich bin jetzt tatsächlich auch exakt bei Halftime angekommen. Also ich habe jetzt die ersten 5 abgearbeitet. Zuletzt ja Sonatine oder Sonatine, wo du ja bei uns gastieren durftest.
Im Yakuza-Austauschprogramm, richtig, ja.
Ich habe das Ganze tatsächlich chronologisch geschaltet, so dass ich mich selber quasi zu einer Reise durch das japanische Kino zwinge. Das heißt, ich fange tatsächlich in den 50ern an und höre dann aktuell auf. Das heißt, ich habe jetzt die ganz Großen abgearbeitet, Ozu, Kurosawa, Kobayashi, und komme jetzt so langsam in die Moderne mit rein. Und ja, da passt auch Miike ganz gut, der nicht Teil meines Fahrplans ist, aber wo ich ja von mir selbst angeboten habe, da könnte ich dir aushelfen, weil da lohnt sich ein Rewatch. Und eben, weil ich Miike nicht auf dem Fahrplan habe und ich doch finde, dass er dazugehört, weil das tatsächlich einer der prominentesten japanischen Regisseure der Moderne bei uns ist.
Definitiv, würde ich auch so sehen. Ich wollte mit meiner Liste auch auf jeden Fall Regisseure mit an Bord haben, die halt eben dieses Bad Shit Crazy Japans auch irgendwo verkörpern, weil ich eben auch gerade am Anfang dieser Liste viele von diesen strengen, braven Meistern-Regisseuren dann mit an Bord hatte. Von denen ich aber auch ähnlich wie du die meisten da jetzt schon abgearbeitet hatte und die mir eigentlich auch alle soweit ganz gut gefallen haben und es bei mir jetzt eben auch ins Zeitgenössische geht. Und ja, Miike hat seinen Weg dann eben entsprechend gefunden. Apropos Miike, Lotso, was sagst du? Was ist so deine Meinung von ihm?
Ja, Miike ist tatsächlich einer der Regisseure, zu dem ich keine Meinung habe, weil der ist für mich sehr Hit and Miss einfach. Ich finde es schwer, an ihm wirklich ein Profil festzumachen, weil er gerne mit seinem nächsten Film immer in eine komplett andere Richtung geht. Also, dass er sich quasi immer mit anderen Sachen über Wasser hält. Und ja, da war durchaus die Phase Anfang 2000er, wo seine Filme unglaublich gewalttätig waren, bis hin ins wirklich nicht mehr ganz so gesunde. Aber in letzter Zeit macht er zum Beispiel viel Adaptionen und wir hatten eben schon drüber gesprochen, er hat den Ace Attorney-Film tatsächlich gemacht. Dieses Jahr hat er, beziehungsweise letztes Jahr 2017 hat er JoJo's Bizarre Adventure verfilmt. Und auch der Film, über den wir heute reden, ist eigentlich eine Manga-Adaption. Das heißt, ja, es fällt mir schwer tatsächlich eine Meinung zu Miike zu machen, weil einerseits ist er vielfältig und andererseits mangelt es ihm in meinen Augen an Profil. Es ist halt tatsächlich, jeder Film muss anders bewertet werden, also quasi nicht in seiner, in der Gesamtheit seiner Werke. Und die meisten Regisseure, da hat man ja tatsächlich eine ganz klare Meinung zu, von wegen, ja, mag ich, was er macht, ja, mag ich nicht. Und da fällt Miike für mich raus. Also das ist tatsächlich einer der Regisseure, die ich wahrnehme, aber zu denen ich nicht unbedingt eine feste Meinung habe.
Das finde ich wirklich spannend, gerade bei so einem Regisseur, der vorrangig dafür bekannt ist, der mit seinen Filmen voll polarisiert und wo man eben den Eindruck hat, dass man da entweder voll auf der Welle mitschwimmen muss oder eben darin untergeht. Aber mir geht's auch tatsächlich ähnlich. Ich meine, ich habe jetzt so eine Handvoll Filme von ihm gesehen und ich sehe da auch so diese roten Fäden teilweise, die sich so thematisch teilweise so durchwuseln. Aber man hat auch immer so das Gefühl bei ihm, natürlich, weil es auch, also zum einen ein Tier ist in der Art und Weise, wie er Themen in seinen Filmen aufbearbeitet und welche Themen er da wählt, aber auch, weil es ein verdammtes Arbeitstier natürlich ist, der ja jetzt irgendwie seinen 100. Kinofilm dieses Jahr auf Leinwand gebracht hat, dass man halt, obwohl man da vielleicht 4-5 Filme gesehen hat und eine Meinung dazu haben müsste, das ist ja trotzdem einfach nur so überproportional wenig und einfach so von der Prozentzahl so wahnsinnig wenig ist, was man von ihm mitbekommen hat. Und da ist es dann vielleicht schwierig. Ja,
eben, was es für mich auch halt Hit und Miss macht, weil einige Filme fallen auf und denen widmet man sich auch zwangsläufig und andere dümpeln halt mehr so im Hintergrund meiner Wahrnehmung herum.
Ja. Wahrscheinlich auch zu Recht. Mal sehen, wie es bei diesem Film dann sein wird. du hast dich da schon angeboten, dass du diesen Film freundlicherweise so ein bisschen inhaltlich zusammenfasst und erklärst, was darin so Phase ist. Und ich bin sehr dankbar, dass du diese Aufgabe übernimmst.
Ja, also ich muss das jetzt natürlich auch sehr rudimentär zusammenfassen. Meiner Meinung nach, und ich betone das jetzt erstmal, weil da gibt's tatsächlich offenbar, da kann man sich drüber streiten, geht es in diesem Film um drei Männer. Einer ist Kakihara, er ist ein Yakuza, beziehungsweise er ist ein völlig psychopathischer Enforcer eines Yakuza-Clans. Und bei ihm wird der Boss umgebracht. Und er ist jetzt tatsächlich den Film über auf der Suche nach diesem Boss und metzelt sich im Grunde durch halb Tokio mit seiner sadistischen Art und Weise und foltert einen Gangster nach dem anderen auf der Suche nach dem Boss, dem er halt die Treue geschworen hat. Das ist der eine Charakter, mit dem wir es zu tun haben. Der andere ist Ichi, ein unscheinbarer, schüchterner junger Mann, der aber von jemanden, der ihn aufgenommen hat, hypnotisiert wird, mit den Yakuza in der Stadt aufzuräumen. Das heißt, er hat tatsächlich psychische Störungen. Wenn er wütend wird, mordet er drauf los und wird auch sexuell erregt von seiner Wut. Und es gibt dann halt einen Hintermann, der ihn mit gefälschten Erinnerungen manipuliert und ihn auf eine Kreuzjagd gegen die Yakuza schickt. Und dann wiederum gibt es noch um einen dritten Mann, meiner Meinung nach, namens Kaneko. Ein einfacher Bodyguard. Und zwar war das ein Polizist, der aus dem Dienst geflogen ist, weil er seine Waffe verloren hat. Und er wurde von den Yakuza aufgenommen. Und auch er hat quasi demselben Boss wie Kakihara die Treue geschworen. Und möchte ihn wiederfinden. Und er ist dann quasi mehr so der weniger extreme Charakter des Films, um den es viel geht. Quasi eigentlich nur seinen Job ausüben möchte und dabei von dem Regen in die Traufe gelangt.
Ja, wunderbar. Also ich finde, das ist treffend zusammengefasst. Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Man kann natürlich da jetzt unheimlich tief einsteigen. Der Film hat ja gerade, was so seine Gewaltexzesse angeht, einiges, was es da wert wäre, sich angeschaut zu werden. Aber ich würde, glaube ich, mit was ganz Gemütlichen erstmal einsteigen und dir die Frage stellen, ob du diesen Plot, den du gerade beschrieben hast, jetzt so beim ersten Mal, ob du dem gut folgen konntest und ob du den so gut verstanden hattest einfach und wie es dir da überhaupt mit diesem Plot generell ging.
Ich sag mal so, der Film ist sehr wirr.
Ja.
Es hat wahrscheinlich nicht geholfen, dass ich ihn sehr spät abends geschaut habe. Das ist kein Film, den man sich um 2 Uhr morgens ansieht, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Ich sag mal so, am Anfang ist es tatsächlich ein bisschen schwer durchzublicken. Mhm. Aber wie es so ist, wenn man sich erstmal an den Flow des Films gewöhnt, fängt man natürlich an, die Stränge zusammenzufügen und das Ganze mit aufzunehmen. Und sonst gilt natürlich einmal Wikipedia lesen und man ist wieder drin.
Ja, ich glaube, mir ging es da relativ ähnlich. Also ich meine, da gibt's halt diese ganzen Parteien, du hast sie beschrieben und teilweise hintergehen sich da Leute, dann werden sie auf falsche Fährten angesetzt. Und man muss sich da wirklich erstmal so reinfinden. Also zwischenzeitlich hatte ich auch so ein Gefühl, dass Mieke teilweise einfach auch auf den Plot scheißt. So. Und ich finde es eigentlich erstmal so grundsympathisch, wenn Regisseure für sich die Meinung vertreten, dass man auch auf irgendwas einfach scheißen kann, wenn es einfach ihrer Vision hilft, Erzählung umzusetzen und dann auch von mir aus Regelbrüche in Erzählstrukturen durchaus durchbringen. Aber ich weiß nicht, also ich hatte teilweise auch dann doch wieder zu sehr das Gefühl, ich wusste nicht ganz, wohin dieser Film wollte, weil einerseits fängt er ja schon alleine mit dieser Absurdität der Erzählung an, dass wir ja mit ansehen, wie dieser Boss am Anfang getötet wird und wir von diesem Mord von vornherein Bescheid wissen, wir dann allerdings noch ganz lange eben diesen Charakteren dabei folgen müssen, diesen Boss zu finden, von dem wir eigentlich schon längst wissen, dass er tot ist und ihn eigentlich so bei dieser Erkenntnis begleiten, das herauszufinden. Und das ist ja schon an sich irgendwie, finde ich, herrlich absurd, den Film so starten zu lassen. Und auch gegen Ende hin, wo man das Gefühl hat, dass auch zwischen diesen Parteien eigentlich immer so ein gut gewahrter Abstand herrschte, weil man sich natürlich dann nicht in die Hände laufen wollte, stellt sich am Ende ja im Grunde heraus, dass die alle so mehr oder weniger im gleichen Wohnblock schon so aufeinander gehockt haben. Und ich finde, das sind so ganz absurde Erzählmomente. Und andererseits sind dann doch so ein paar Wendungen drin. Du hast die Sache mit der Hypnose erzählt, wo ich das Gefühl habe, okay, das bauschte Film jetzt auch durchaus auf, um das irgendwie auch groß wirken zu lassen. Und wo ich nicht ganz wusste, ob dann vielleicht der Plot doch Mieke wichtig war. Es ist vielleicht aber auch so ein bisschen diese Adaption geschuldet, weil es auf diesem Manga eben
Das würde ich nämlich vermuten, weil es halt eine Manga-Adaption ist, dass sich Mieke da gedacht hat, okay, all the best bits, wir werden die Fans nicht enttäuschen und quasi das beste Zeug reinhauen und schon irgendwie zusehen, dass es passt, um auch wirklich dem Plot gerecht zu werden. Weil gerade wenn es um so eine Verschwörungsgeschichte geht, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen mehr Raum, um das darzustellen. Wahrscheinlich wäre es sinnhafter gewesen, das ja als eine Serie zu adaptieren. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich eine Ichi the Killer Serie sehen wollen würde.
Ja, ganze Folter-Szenen, die wahrscheinlich 45 Minuten lang ausgespielt werden, könnte ich mir vorstellen dann. Als Staffelfinale.
Ja, die meisten. Also wir haben auch schon Sonnetime besprochen von Takeshi Kitano. Da war das so, dass das ein sehr ruhiger Film mit Gewalteinbrüchen geht, ist. Das ist mehr ein Film voller Gewalteinbrüche, wo es ab und zu eher zu Ruheeinbrüchen
Absolut, ja. Wir müssen über die Gewalt, die, also wie sie hier auch angewendet wird, auf jeden Fall zu sprechen kommen. Die ist hart, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon bei vielen, was so diese Filmlandschaft da draußen bietet, mittlerweile recht abgestumpft bin. Aber ich muss echt zugeben, dass die Gewalt hier, wie sie teilweise präsentiert wird, mir echt wehgetan hat. Ich mich teilweise wirklich so vom Bildschirm abwenden musste. Ich meine, nicht umsonst ist, glaube ich, dieser Film auch so mit diesem PR-Stunt damals ausgeliefert worden, dass den Kinobesuchern zusätzlich noch eine Kotztüte mit an den Sitz geheftet wurde, damit man gut bewaffnet da reingeht. Und ich finde allerdings, dass diese Gewalt in diesem Film durchaus nicht so auf einer tonalen Ebene verläuft, sondern durchaus auch so unterschiedliche Formen annimmt. Weil ich habe teilweise das Gefühl, es ist dann eben dieser fast schon typische Mieke-Style, der komplett over the top ist, der, ich möchte es fast nicht sagen, aber in seiner Absurdität und in seiner Überhöhung einfach auch gewissermaßen ein bisschen Spaß macht, gebe ich gerne zu, weil da einfach auch so ein Handwerk dahinter steht, weil da so auch eine Liebe zum Detail fast schon dahinter steht. Und es einfach so exzessiv ist, dass man es einfach gar nicht ernst nehmen kann. Gleichzeitig aber dann doch immer wieder so Szenen kommen, die unfassbar hart sind und wo es einfach nur wehtut. Also es wird dann eben viel mit Nadeln hantiert, Zungen werden abgeschnitten, es werden Menschen gefoltert und da geht auch so eine Spannung von aus, wenn ich nämlich sehe, dass da jemand schon so eine kochende Herdplatte da gerade in Betrieb nimmt, dann weiß ich auch, wie diese Szene wahrscheinlich weiter verlaufen wird und dann nimmt mich das auch tatsächlich mit. Also ich fand das so nicht ganz gleichförmig, wie die Gewalt hier eingesetzt wurde.
Also ich glaube, Mieke hat ein Ding für Nadeln. Und ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen auf den Kontext an. Eben weil dieser Film so abgedreht ist, sind die teilweise heftigen Szenen für mich nicht so schlimm gewesen, wie zum Beispiel bei Miekes Audition, der ja auch sehr nadellastig ist. Aber da hat sich quasi tatsächlich, wenn die Gewalt eingesetzt wird, eben weil der Film viel ruhiger erzählt wird, da hat es sich heftiger für mich angefühlt. Aber das ist teilweise quasi so ein Rumgespamme an visuellen Einflüssen, dass beziehungsweise die Szenen würden für mich heftiger, wirken, würde sich der Film drumherum mehr Ruhe lassen. Also, dass sie tatsächlich wie ein Paukenschlag ein bisschen kommen. Das habe ich halt leicht vermisst. Und darum war es für mich jetzt auch relativ okay mit anzusehen. Aber ich muss auch schon sagen, ich hatte den Film schon vorher gesehen. Für mich war es ein Rewatch. Und für mich dann auch quasi mehr die Frage, does it hold up im Vordergrund?
Ja, ja. Ja, also ich finde auch, es, also teilweise wird das ja auch sogar bewusst als Humorelement irgendwie eingesetzt, ne? Also wenn zum Beispiel wir so einen Raum voller Yakuza präsentiert bekommen und dann Ichi the Killer mit seinem Anzug da reinstürmt und reinmarschiert, wir dann aber gleichzeitig wieder in die Außenperspektive schneiden und dann einfach nur noch sehen, wie so eine riesige Blutfontäne dann aus der Tür geschossen kommt, dann ist es einfach erstmal inhärent witzig und dann ist es auch witzig gemeint, zumindest glaube ich das.
Ich sag mal so, stellenweise erinnert mich der Film ein bisschen an eine japanische Version von Kick-Ass.
Oh ja, ja, das ist vielleicht ein ganz treffender Vergleich.
Also, wenn man sich Ichi ansieht und wenn man sich Hit-Girl ansieht, es gibt Parallelen zwischen den Charakteren und vor allem der Art und Weise, wie sie dargestellt werden in Aktion.
Ja. Und ich muss halt auch tatsächlich sagen, dass ich, was so diesen Gewaltgrad angeht, zumindest finde, dass der Film in seinen allerersten 5 Minuten zumindest so fair dir gegenüber eingestellt ist, dass er dir sofort von vornherein aufzeigt, um was für eine Art von Film es sich dann auch ja in der restlichen Erzählzeit handeln wird. Weil diese ersten 5 Minuten natürlich geprägt sind von, ich meine, wir haben diese Vergewaltigungsszene, die ganz furchtbar mit anzusehen ist. Wir haben überall herum spritzende Gedärme und Blutlachen und du hast auch schon eben diese sexuelle Komponente da ins Spiel gebracht. Wir sehen schon Ichi, wie er eben Zeuge dieses ganzen Geschehens dann auch noch wird und ja, dann dieser Film sprichwörtlich zum Torture-Porn gewissermaßen auch verkommt. Muss man einfach mal hier an dieser Stelle anbringen. Die Art und Weise, wie dann der Titel aus einer Spermapfütze tatsächlich dann rausgeschossen kommt, ist ja auch nochmal so eine Sache für sich. Also Film macht sehr schnell klar, worum es geht.
Ja. Nämlich, dass jemand sich einen runterholt, während gerade eine Vergewaltigung stattfindet.
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall nachher auch drüber reden. Ich finde tatsächlich auch interessant, wenn wir bei der Gewalt noch kurz bleiben, also wie die Charaktere in dieser Erzählung selber auch die Gewalt wahrnehmen, weil auch ich hier das Gefühl habe, dass die meiste Zeit über tatsächlich das auch die meisten Leute total kalt lässt. Ich meine, in dieser allerersten Sequenz, wenn dann dieser Mord geschieht von Ichi und da überall Gedärme und Blutlachen herumliegen und dann so, ja, so eine Art Tatortreiniger, sag ich mal, da reinkommen, die auch Teil dieser Gruppierung von ihm sind, dann ist einfach die erste Reaktion, nachdem sie da sogar drin ausgerutscht sind, einfach ruhig liegen zu bleiben, zu sagen, ah ja, das ist ja so wie üblich und es ist so ekelhaft wie immer. Also das hat alles schon so Routine, das hat alles so schon festen Ritualcharakter und die wenigsten davon werden davon irgendwie erwischt. Also ich glaube, wir haben einmal so eine Szene, wo dieser Yakuza-Boss sich übergeben muss, als dann der eine Psychopath sich die Zunge rausschneidet. Aber das ist so mit fast die einzige Szene, wo jemand wirklich in fast negativer Form auf Gewalt reagiert.
Ja, richtig, weil die meisten sind quasi abgestumpft, das ist Teil des Business oder Teil ihres ideologischen Plans. Und dann hast du halt die zwei Hauptcharaktere, nämlich Kakihara und Ichi, die aufeinander zugehen, wo auf jeden Fall noch eine Lustkomponente mit hineinkommt. Mhm. Also das sind dann zwei Charaktere, die werden von Gewalt erregt. Wow, was für ein Film wir uns hier für eine Besprechung ausgesucht
haben. Es ist, also, es hat für mich dann teilweise, um mich auch echt zu geben, so die Grenze des guten Geschmacks irgendwo übertreten, sage ich ehrlich. Also, vor allem, ich bin niemand, der da über andere so großartig moralisiert, sage ich mal, und anderen irgendwas aufstempeln möchte und überstülpen möchte und meine Ansichten. Da muss jeder für sich diese Grenze, glaube ich, selber ziehen. Deswegen ist zumindest gut, dass die ersten 5 Minuten konsequent so gehalten werden wie der Rest des Films auch. Aber klar, über diese gesamte Sexualitätskomponente müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal quatschen, wie das hier irgendwie gehandhabt wird. Also, weil das ist ja schon, das ist einfach schon pervers, würde ich sagen, was hier passiert.
ja, dem kann ich nicht widersprechen. Es ja. ist, dem ist einfach so.
Ja.
Auch quasi, Frauen sind eigentlich nur in diesem Film vertreten, um gevögelt und abgeschlachtet zu werden. Und
ja.
meistens beides auf einmal.
Ja, ja, richtig.
Das ist dann schon eine problematische Darstellung.
Und ich vergleiche das so vor allem so ein bisschen vielleicht mit seinen anderen Filmen, wenn ich mir zum Beispiel so ein Dead or Alive oder so ansehe, da habe ich halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, also auch da steigst du natürlich so in diese Unterwelt hinab, wo was ganz Ähnliches vielleicht passiert, aber ich finde, da ist es einfach nur so Teil dieser Welt und da ist es so am Rande, also wenn dann halt da irgendwelche Leute Sodomie betreiben, dann ist es einfach so im Hintergrund und dann wird das nicht so groß kommentiert, sondern es ist einfach Teil dieser Welt und ein Mosaikstein. Und hier finde ich, ich weiß nicht, wird das halt so auf den Podest gehoben und so explizit ausgeschlachtet, sprichwörtlich, dass ich, also ich erkenne da auch einen gewissen Kommentar, auf den wir auch bestimmt nochmal zu sprechen kommen werden, warum das der Fall sein muss in seinem Film, das verstehe ich, aber der Film hatte für mich spätestens dann eine Grenze überschritten, als das aus diesem stylischen hinausging, ein Hinausschritt und das auch wirklich so, so eine Vergewaltigungssituation auch wirklich so als Spannungselement eingesetzt wurde, wo dann Ichi dann von einer Dame angefahren wird und sie sich so ein bisschen seiner annimmt und da auch wirklich bewusst damit gespielt wird, ob da jetzt die Situation eintrifft oder nicht. Und das war mir dann irgendwie zu hart, wo ich gesagt habe, okay, das hätte man sich jetzt wirklich sparen können. Das ist nicht Teil dieses Styles, dieser Furchtlosigkeit, die Mieke die ganze Zeit sonst konsequent fährt. Und das fand ich dann drüber.
Ja, das ist ja im Grunde eine Schlüsselszene für die Charakterentwicklung von Ichi, die du da ansprichst. Und weil dann merkt er, ja doch, ich möchte doch weiter töten.
Ja.
Es ist belastend, aber ich sag mal so, bei dem Film ist es tatsächlich so, eben weil es direkt von Anfang an in diese Kerbe haut, ist man quasi so abgestumpft, dass ich zumindest es irgendwann nicht mal mehr richtig wahrgenommen habe, weil es ist dann halt so quasi, wenn man so viel polarisierendes Zeug hintereinander anreiht, dann kickt es irgendwann nicht mehr und dann sitzt man nur noch passiv da und schaut zu. Und das ist halt definitiv etwas, was diesen Film ereilt, dass es quasi zu viel an Gewalt ist. Und vor allem die Art und Weise, wie Frauen dargestellt werden, ist mit zunehmendem Filmverlauf geschmackloser.
Ja, also ich habe eben so kurz angesprochen, dass ich glaube, dass Mieke auch irgendwas durchaus damit ausdrücken möchte. Also ich meine, der Typ ist nicht blöd. Der mag vielleicht irgendwie ein Tier sein, aber der ist nicht blöd. Und wenn man sich halt so andere Filme von ihm anschaut, ich meine zum Beispiel Dead or Alive, da wird innerhalb von den ersten 5 Minuten und auch den letzten Minuten so ein komplettes Genre einfach dekonstruiert. Und so Filme wie Audition, die schaffen es auch so ein ganz sanften Psycho-Horror zu schaffen. Ich glaube deswegen schon, dass dieser Mann was zu sagen hat und das macht er auch in diesem Film durchaus deutlich, wenn er zum Beispiel dann in diesen Folterszenen dann auf eine andere Truppe zurückschaltet im Schnitt, die dann in diesem Raum, wo dieser Mensch gefoltert wurde, eine Kamera installiert haben heimlich und eben diese Folterung da da mitverfolgen und sich auch so ein bisschen an ihr aufgeilen. Und dann gibt's natürlich noch die ganz wahrscheinlich sogar weniger subtile, sondern sehr, schon sehr explizite Szene, wo ein Gangster so verprügelt und mit Nadeln vollgehauen wird, dass er letztendlich dann in einer Art Fernseher landet und dieser Fernsehkasten einfach über ihn gestülpt wird und auf diese Art und Weise in den Sperrmüll landet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so dem Zuschauer so ein bisschen dieser Spiegel vorgehalten wird, dass der so, weißt du, so ein bisschen Haneke-Style, so, warum guckst du dir das jetzt eigentlich an? Oder es gibt diese Gesellschaft, die sich das einfach anschaut und die sich daran aufgeilt und warum? Und ich weiß nicht, ob Mieke darauf eine Antwort gefunden hat, aber also es steckt schon drin, habe ich den Eindruck.
Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, einfach weil Ichi implantierte Erinnerungen hat. Und das heißt, eine dieser Schlüsselerinnerungen ist halt, wie er in der Schule mitbekommen hat, dass eine Mitschülerin vergewaltigt worden ist. Und diese Szene, die du eben angesprochen hast, da denkt er halt, dass es das Mädchen aus dieser Sequenz ist. Und das ist auch der Grund, warum er so erregt wird von dieser Konfrontation mit ihr. Und ich glaube, da steckt auch ein bisschen mit raus, so von wegen, die Fake-Dinger, die wir nehmen, führen dazu, dass wir uns dran aufgeilen und dann irgendwann so abstumpfen, dass so quasi ein Cycle entsteht. Aber ich glaube eher, die Punkte, die wichtig sind, die liefert die Manga-Vorlage, weil ich glaube, da wird es sehr viel um dieses Zusammenspiel von Sex und Gewalt gehen. Und da das halt eine auf 2 Stunden gequetschte Handlung ist, konnten da wahrscheinlich die wesentlichen Punkte nicht so zum Tragen kommen. Also zumindest diese thematischen Geschichten. Weil wenn man sich Ichi und Kakihara ansieht, das sind 2 Charaktere, die einerseits aus demselben Motiv angetrieben werden, nämlich diesem Lustempfinden an Gewalt, diesem kranken Sadismus, aber doch irgendwo völlig gegensätzlich sind, weil Kakihara embraced es quasi und lebt es voll aus und ist immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, während Ichi das Ganze sogar unangenehm ist und der zeitweise davon weg will und das Ganze ja doch auch psychisch fertig macht und dass da quasi 2 Extreme aufeinander zuknallen im Verlauf des Films.
Ja, das kann gut sein und ich meine, ja, diese Extremen, wenn sie aufeinander knallen, dann ergibt das einfach so, ich weiß nicht, so ein Nihilismus, der von diesem gesamten Film auch irgendwie ausgeht. Und deswegen hat es mich schon fast gewundert, um da noch einen kurzen Schritt zurückzutreten, wo du eben so ein bisschen vielleicht auch diese Kommentargedanken von Mika ausgeführt hast. Das sind ja schon in so einem nihilistisch geprägten Film erstaunlich konservative und fast schon pädagogische, weiß nicht, so Maßregelungen, ne, könnte man schon meinen, wenn er dem Zuschauer so diesen Spiegel davor hält, was mich echt erstaunt hat. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, fällt er dadurch natürlich genau in diese mittlerweile von mir benannte Deadpool-Falle, wo er dann natürlich Sachen irgendwie kommentiert und ja, so eine Art vierte Wand durchbricht, dadurch zum Zuschauer spricht, aber er trotzdem diese Dinge vorher imitieren muss. Also eben die Art und Weise, mit den Frauen umgegangen wird. Das muss er vorher auch erstmal durchexistieren, um überhaupt zu diesem Kommentar zu kommen. Und letztendlich weiß nicht, ob das dann zu einer gewissen Problemlösung, falls Mieke daran irgendwie nur interessiert sein sollte, förderlich ist. Ich vermute eher nicht. Da hatte dementsprechend mich so ein bisschen verloren und auch, ich weiß nicht, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, mit seinem Style, wie der Film ihn so durchexistiert, ist er einfach wahnsinnig konsequent und furchtlos. Und Mika hat wahrscheinlich genau den Film gemacht, den er machen wollte. Alles wirkt sehr intentional, jede Kameraeinstellung wirkt wirklich genauso abgespaced und teilweise auch klaustrophobisch, wie Mika es wahrscheinlich wollte. Und da finde ich es fast schon erstaunlich, dass jemand sich noch durch diese Kommentarfunktion so eine Art Hintertürchen eingebaut hat, mit dem er so legitimiert, ich habe das ja nur so und so inszeniert, weil ich damit ja was ganz Profundes aussagen wollte. Und das fand ich für so einen Film, der sonst so brutal vonstatten geht, sehr erstaunlich, muss ich sagen. Und gerade für Mieke. Aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, ich weiß nicht.
Ich weiß halt nicht wirklich, ob dieser Kommentar von Mieke wirklich so beabsichtigt ist und vor allem, ob er sich auch so interpretieren lässt, weil einerseits bietet der Film Spielraum für diese Lesart auf jeden Fall, aber andererseits bietet mir Mieke zu wenig Distanz, als dass da tatsächlich ein Kommentar draus entstehen könnte, sondern ich habe eher das Gefühl, Mieke hat Gefallen an dem Ganzen. Mieke hat quasi einen Gefallen an der Provokation und möchte uns den Spiegel vorhalten. Ja, euch gefällt das doch. Das ist nämlich mein Ding, nämlich, dass er nicht so aus dieser konservativen Haltungsweise heraus handelt und das Ganze so darstellt, sondern tatsächlich mehr so zu seinem eigenen Sadismus steht und ihn quasi auch zelebriert. Das ist der Eindruck, den ich eher hätte.
Also ich bin da auch wirklich sehr unentschlossen und das ist auch wahrscheinlich genau meine Schwierigkeit gewesen, diesen Film letztendlich dann auch in irgendein Bewertungsschema stecken zu können, weil es eben ganz klar diese Momente dieser Grenzüberschreitung für mich gab, aber es ist immer so ein Abstoßen und Anziehen gleichzeitig gewesen. Also ich bin teilweise rausgefallen, aber durch eben seinen Flash und seine Detailverliebtheit, durch seine Konsequenz, bin ich dann einfach zu sehr noch teilweise im Rausch geblieben, wie Mieke es sich wahrscheinlich auch vorgestellt hat und wo ich ihm dann vielleicht sogar auch auf dem Leim gegangen bin, wenn man das so ausdrücken möchte. Und das ist zumindest auch eine Leistung, die ein Film entsprechend dann erstmal bringen muss, dass man sich in so einem ganz unentschlossenen Gefüge dann aufhält. Also zumindest mir ging es dann so. Ja,
ja, es ist auf jeden Fall verständlich. Und gerade im letzten Drittel habe ich das Gefühl, wird der Film auch tatsächlich immer absurder. Also es fängt an quasi in so einem Gewaltexzess, aber im Grunde, je weiter der Film vorgeht, je mehr man sich an die Gewalt gewöhnt, desto mehr absurde Elemente tauchen in dem Film auf. Wie zum Beispiel ein Polizist, der sich eine Hundemütze aufsetzt. und offenbar ist er dann der Superspürhund. Und er macht den Zuhälter einer Prostituierten ausfindig, nachdem er einer bewusstlos geschlagenen Prostituierten im Schritt rumschnüffelt und dann quasi die Fährte aufnimmt. Das ist dann halt so eine Szene, die aus dem Nichts kommt und wo das auch, glaube ich, ein beabsichtigtes humoristisches Element ist. Und das Ding ist, dem Film fehlt die Pause quasi. In dem Film fehlt der Moment, wo er ein bisschen die Bremse zieht und dem Zuschauer die Gelegenheit gibt, nachzudenken, was zur Hölle schaue ich hier gerade eigentlich? Weil es kommt halt Schlag auf Schlag.
Ja, nee, ging mir tatsächlich ähnlich. Und da gibt's ja immer wieder so Plot-Elemente, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt tatsächlich einfach nur drin und so absurd, um Hauptsache von ja, weiß nicht, der einen Sequenz zur nächsten zu gelangen, einfach weil das Drehbuch das gerade verlangt. Ich meine, da hat jetzt auch, ich glaube, einer von diesen Tatortreinigern, Brüdern, die auch so ein ganz komisches, absurdes Kostüm tragen, als, ich glaube, einer der Brüder dann tatsächlich auch erschossen wird, oder, nee, nicht erschossen, aber zumindest gemeuchelt wird, geschossen wird in diesem Film ja wenig, wie du mich mal drauf hingewiesen hattest.
Es fallen im ganzen Film über 2 Schüsse.
Genau.
Obwohl es um Yakuza geht und alle bewaffnet sind. Es fallen tatsächlich nur 2 Schüsse und beide gehen daneben.
Ja, das ist auch schon wirklich an sich lächerlich und hatte ich auch ganz anders in Erinnerung.
Es fällt nicht auf, das sind halt diese subtileren Sachen.
Genau, auf jeden Fall, als dann einer dieser Brüder dann auch sein Leben lassen muss, hat der andere so eine Art, weiß nicht, so Magic Realism Moment, wo er dann einfach diese Eingebung hat, oh, ich spüre gerade, dass mein Bruder tot ist und lass doch mal bitte dann zum Schauplatz zurückkehren, da wird irgendwas los sein. Und das ist natürlich absurd, es ist nicht wirklich kohärent, es dient dazu, um halt schnell vom einen Punkt zum nächsten zu kommen, passt aber dann durchaus in diesem Film, in diesen Rausch dann entsprechend rein, muss ich zugeben. Und was mich auch auf jeden Fall in diesem Film noch drin gehalten hat, war eben, ja, diese Detailverliebtheit. Ich habe es schon mehrmals angesprochen. Also die Art und Weise, wie zum Beispiel Kakihara, wie seine Narben zum Beispiel irgendwie verlaufen. Es ist so ein bisschen diese Joker-Narben. Und wenn er dann raucht, dass dieser Rauch dann sich auch seinen Weg aus diesen Narben irgendwie dann rausfindet. Dass dann einer dieser Yakuza-Bosse auch so eine komische Sanduhr immer mitbringt, die er umdreht. Dass dann irgendwelche Baby-Alligatoren auf Schreibtischen rumsitzen. Und das ist so alles, das ist alles nur so am Spielfeldrand, irgendwo im Hintergrund. Aber ich habe auch das Gefühl, weil Mieke teilweise diese Furchtlosigkeit und diese Konsequenz gezeigt hat, wenn ich ihn danach fragen würde, was sich da für Geschichten noch hinter verbergen, hätte er auf jeden Fall auch eine Antwort darauf. Und das kaufe ich ihm zumindest voll ab. Vielleicht ist es nicht so, vielleicht sind es nur absurde kleine Details, aber das, also diese Welt wirkt einfach sehr lebendig.
Ich halte es halt möglich, dass es quasi auch ein bisschen Fanservice für die Manga-Fans ist. Also dass
oh ja, klar, das kann natürlich auch sein.
Die Eigenarten der Charaktere zu tragen kommen, weil er halt nicht alles in den Film packen konnte. Das ist natürlich auch etwas, das man für möglich erachten muss. Ich habe ja die Vorlage nicht gelesen. Möchte ich auch gar nicht. ja, du hast eben die Szene mit der Kochplatte erwähnt. Wollen wir darüber reden? Weil ich glaube, das ist so ziemlich die prominenteste Szene des Films.
Ja, gerne. Schieß los.
Ja, also das ist eigentlich fast schon die heftigste Szene, aber es wird ein Yakuza gefoltert. Er wird an Fleischerhaken aufgehangen. Mhm. Also quasi mehrfach durch die ganze Haut, und er hängt dann quasi mit seinem Körper an diesen Haken rum. Weigert sich zu reden. Kakihara schiebt ihm Nadeln quer durch das ganze Gesicht, durch den Kiefer, durch die Backen. Und als er immer noch nicht redet, wird dann halt heißes Frittierfett genommen und ihm quer über den Rücken geschüttet.
Ja. Und das ist, also das ist genau eine dieser Szenen, wo ich meinte, das tut höllisch weh beim Anschauen. Und vor allem, wir wissen ja zum Zeitpunkt bereits, dass dieser Yakuza-Boss bereits tot ist und diese Folter da im Grunde völlig sinnlos ist, dass er natürlich nichts ausspucken kann an Informationen. Und das macht es dann umso schlimmer für diesen Charakter. Also ich hatte da so viel Mitleid tatsächlich mit ihm, weil es muss dann einfach eine ganz furchtbare, sinnlose Gewaltsituation sein.
Ich habe auch tatsächlich gelesen, die Make-up-Leistung für diese Szene hat 12 Stunden gebraucht. Und das Abdrehen dieser Szene hat nochmal 12 Stunden gebraucht. Also der Schauspieler hing da tatsächlich einen kompletten Tag in dem Teil fest. Das ist beeindruckend, finde ich.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich dafür auch bezahlt werden wollen würde oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Es klingt nach einem Knochenjob eigentlich, ja.
Auf jeden Fall, weil das ist halt eine der Schlüsselszenen des Films und irgendwie habe ich das Bedürfnis, über diese Szene zu sprechen. Andererseits weiß ich nicht genau, was ich über diese Szene sagen soll, weil im Kontext des Films ist diese Szene dann tatsächlich einfach nur noch da und es ist heftig. Aber wir werden halt quasi tatsächlich damit abgestumpft.
Ja, manchmal gibt's da so diese Szenen im Film, die relativ zu Anfang platziert sind, die dann auch gar nicht mehr groß übertroffen werden. Und vielleicht erfüllt sie, ob jetzt beabsichtigt oder nicht, auch so ein bisschen tatsächlich diesen Zweck für mich, dass sie wirklich mich dann auf diese Art und Weise so mitgenommen hat, wie es dann auch keine Szene mehr danach geschafft hat. Aber das vielleicht auch eben genau das dieses Ergebnis, diese Abstumpfung dann sein kann, den du beschrieben hast. Und ich meine, da kommt ja auch durchaus, wenn du jetzt erzählt hast, dass da die Leute teilweise 12 Stunden in der Maske rumsaßen für diesen Effekt, da kommen natürlich auch diese Handwerkskunst von Mieke ist natürlich voll durch. Und dementsprechend kann ich da auch, wie gesagt, diese Spur von Bewunderung durchaus mit einfließen lassen, wenn ich so einen Film bewerte.
Ja, also die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, ist natürlich krank. also sowohl das, was wir vor der Kamera sehen, als auch was hinter der Kamera passiert sein muss, das ist einfach, ja, krank ist eigentlich das Wort, das den Film am besten beschreibt. Ohne groß wertend sein zu sollen, sein zu wollen. Ich find's halt auch interessant, dass Ichi, das haben wir ja kaum thematisiert, er läuft ja eigentlich in einem Superheldenanzug rum. Er ist jetzt quasi dieser große Porträt der Selbstjustiz, der geschickt wird, die Yakuza gegeneinander auszuspielen und die Stadt vor Bullies zu befreien. Das ist ja quasi seine Motivation, diese Leute sind böse und ich will nicht, dass Leute böse sind, ich muss sie loswerden. Ja. Aber da ist auch quasi dieser Kontrast, wenn er quasi in diesem Superhelden-Outfit auftaucht, in eine Vergewaltigungsszene, dann tatsächlich auch eingreift, aber anstatt dieser strahlende Held zu sein, sagt er dann quasi, ich bin es jetzt, der dich malträtieren wird und du bist jetzt meine Frau und am Ende bringt er auch das Opfer um, anstatt nur den Täter. Da ist wahrscheinlich auch halt so ein bisschen Kritik zu diesem ganzen Selbstjustizaspekt mit drin, den zum Beispiel, wir haben eben Kick-Ass erwähnt, den der Film zum Beispiel nicht hat. Da wird es ja quasi wirklich glorifiziert, dass da die Leute den Schurken aufs Maul hauen. Und hier ist eigentlich die schlimmste Person gleichzeitig die unschuldigste im Grunde.
Ja, finde ich tatsächlich interessant. Also mich hat der Film da durchaus auch schon so eine ja, ich will nicht sagen moralische Zwickmühle, aber zumindest so in so eine gewisse Nuancierung irgendwie reingeworfen, eben durch vor allem diesen Charakter des kleinen Kindes, des kleinen Sohnes von diesem ehemaligen Polizisten, der eben auch an einer Stelle von diesem Bullies da entsprechend in die Mangel genommen wird. Und da durch Itchy so eine Art Stärke am Ende dann auch gewinnt, sich eventuell bei einer Wiederholung solch einer Situation auch noch entsprechend wehren zu können. Und man dann schon geneigt ist natürlich zu sagen, obwohl man vielleicht dann Gewalt per se dann auch ablehnen würde, aber dass zumindest da so ein, weiß nicht, so eine Erstarkung des Selbstbewusstseins mit einhergeht, die eben durch diese Itchy-Figur da in ihm aufkommt. Und da musste ich schon durchaus mal so kurz innehalten und mal drüber nachdenken, was da eigentlich gerade passiert ist und was ich da gerade gesehen habe.
Es wird ja auch impliziert, dass er diesen Zyklus am Leben erhält quasi, sobald der selber erwachsen ist.
Genau.
Was sagst du eigentlich zur Figur von Kaneko, also diesen Ex-Cop, nun Yakuza-Bodyguard? Ich habe ja eben gesagt, für mich ist das einer der wichtigsten Charaktere des Films. Andererseits ist das genau das, was eigentlich strittig ist, weil zum Beispiel, wenn man versucht, den Film zusammenzufassen, ist sein Plot-Arc tatsächlich der, der am wenigsten ins Gewicht fällt, aber für mich ist das tatsächlich eine wichtige Figur, weil das die einzige Figur ist, die wirklich rational handelt und aus nachvollziehbaren Motiven in der ganzen Handlung mit drinsteckt und auch aus Verzweiflung. Darum finde ich, kann man Kaneko quasi nicht unbedingt aus der Handlung rausschneiden, weil der für mich ein wichtiges Element ist. Also der ist quasi so der Stützpfahl für mich als Zuschauer, dass tatsächlich nicht alles in diesem Film verloren ist und es tatsächlich Charaktere gibt, für die es sich lohnt, ein bisschen dran zu bleiben.
Ja, würde ich mitgehen. Ich finde, er ist natürlich narrativ erstmal insofern wichtig, als er auch so eine gewisse Schnittstelle und Verbindungsstelle zwischen eben diesen verfeindeten Gruppierungen und Clans dann bietet, weil eben sein Sohn dann unbeabsichtigterweise eben an so die Feinde mehr oder weniger auch rangerät und Kontakt zu denen dann aufnimmt und auch sich dadurch die Pfade von allen im Grunde kreuzen. Aber es ist auch wirklich dann so dieser Charakter, weil er eben auch diese klare Linie verfolgt, nämlich sein Motiv ist dann, seinen Boss unter jedem Umstand beschützen zu wollen, der so klar irgendwie im Kopf ist, dass er vielleicht noch so diese wenigen Rohmomente und Rohpole für mich in diesem Film geboten hatte, wenn es so ein bisschen auf ihn dann zu sprechen kam, die dieser Film dann auch teilweise dringend benötigt hatte.
Was vielleicht noch interessant wäre zu erwähnen, ist, der Darsteller dieses Kaneko-Charakters ist tatsächlich selber Regisseur. Mhm. Und der arbeitet unter dem Spitznamen Sabu. Also, falls ihr unsere Japanuary-Reihe bei Hollywood gehört habt, das ist der Mann, der Postman Blues zum Beispiel gedreht hat. Also selber jemand, der viel im Yakuza-Genre unterwegs ist.
Okay, tatsächlich interessant. Okay, wusste ich auch noch nicht.
Der für mich interessanteste Aspekt, der ein bisschen kurz fällt in dem Film, betrifft tatsächlich Kakihara. Und im Grunde der homoerotische Unterton seines Charakters.
Mhm.
Weil im Grunde wird vom Film eiskalt gestated, das ist ein bisexueller Charakter. Und das finde ich gerade für japanische Filme, obwohl ich da jetzt natürlich nicht der Superexperte bin, ungewöhnlich und erwähnenswert, dass da tatsächlich, ich meine, Kakihara ist das Aushängeschild des Films, eindeutig
ja.
Visuell, als auch der Darsteller macht das unglaublich gut, ihn quasi so als wirklich fiesen, sadistischen Sack darzustellen. Ja, und ich fand das tatsächlich erstaunlich, dass eins seiner Motive auch das ist, dass er unbedingt seinen Boss so hinterherjagt und ihn sucht, weil der Film auch stated, dass sie da quasi ein Liebesverhältnis zueinander hatten. Also nicht unbedingt Liebe, aber halt Lust. Und dass es auch in eine sehr gewalttätige Richtung ging.
Mhm. Ja, vielleicht rückt das dann so diese anfängliche Absurdität, dass wir natürlich um den Tod des Bosses da bereits wissen, dann vielleicht in schon ja, eine wenig zärtlichere Richtung. Und ich finde, dadurch ergibt auch dann ein Kommentar total Sinn, den ich auf Twitter gelesen habe, als ich den Film ja damals angesehen hatte, wo jemand dann auch schrieb, dass es eine der schönsten Liebesgeschichten überhaupt wäre. Und zumindest so mit der Perspektive jetzt ist es vielleicht tatsächlich so ein Fokus, den man nochmal draufhalten kann. Ja, interessant.
Ich glaube, da ist eher die sadomasochistische Komponente wichtig, weil es gibt eine Stelle, da trifft Kakihara auf eine Hure und sie versucht, ihn zu befriedigen und schafft es nicht, weil er sie tatsächlich anfleht, dass sie auf ihn losgeht, als wolle sie ihn umbringen. Und dann sagt er auch, mein Boss hat das immer super geschafft. Das ist quasi eine Zeile, darum geht das ein bisschen unter in dem Ganzen. Und ja, das eigentliche Ding ist, Kakihara ist als Charakter so gestört, dass er diesen Lustgewinn nur aus Gewalt ziehen kann. Nur aus einem sadomasochistischen Verhältnis. Und darum jagt er auch so den Boss hinterher, weil der Boss der Einzige war, der dieses Gefühl in ihm auslösen könnte. Und als er einsehen muss, dass der Boss tot ist, ist die einzige Person, die ihm dieses Lustgefühl noch geben könnte, halt dieser Ichi, der gerade auf seinem Rachefeldzug gegen die Yakuza ist und seine Männer links und rechts abmeuchelt. Da wünscht er sich halt tatsächlich nochmal einen Gegner, weil er daraus aus eben seine Lust bezieht. Und das ist halt so quasi das Leitmotiv des ganzen Films. Und ja.
Ja, finde ich super schön, dass du das jetzt noch zum Ende hin so rausgearbeitet hast, weil das tatsächlich bei mir so ein bisschen untergegangen war, aber so die Perspektive noch erweitert. Ja, ich würde sagen, hast du noch sonst irgendwas auf der Palette, was du loswerden wollen würdest?
Vielleicht eben in diesem Rewatch-Kontext. Ich habe den Film tatsächlich gesehen, als ich sehr jung war, als ich quasi noch sehr einfach zu beeindrucken war. und da war ich quasi noch so der Tarantino-Fanboy und ja, gewalttätiges Gangster-Epos, das ist natürlich genau das, was einen Teenie ein bisschen Freude bereitet. Mittlerweile mit ein paar Jahren Distanz dazwischen catcht mich der Film natürlich nicht mehr so. Einerseits, weil er halt schon sehr hart geschmacklos ist. Ich finde den Film anschaubar tatsächlich. Und ich rechne dem Film auch an, dass das, was er sich vornimmt, es auch relativ gut umsetzt. Aber ja, tatsächlich ist das so ein Film, da hat es diese Distanz für diesen Rewatch auch tatsächlich gebraucht. Das ist so das Einzige, was ich noch sagen kann. Also wer tatsächlich nur Gewaltorgien abfeiern wird, will und daraus ja auch seinen Lustgewinn zieht, um beim Film zu bleiben, der wird seine helle Freude an diesem kranken japanischen Film haben. Sonst würde ich sagen, kann man fast sogar schon skippen, weil es ist halt 2 Stunden gesammelte Gewalt im Grunde, was man sich hier
anschaut. Ja, das ist doch ein ordentliches Fazit. Ich meine, wir haben jetzt doch auch einiges, finde ich, draus ziehen können. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht nur rein die Gewalt hier abgefeiert haben, sondern da noch ein paar Dinge mehr angesprochen haben. Und mir ging es da ähnlich, dass es wirklich so ein Abstoßen und Anziehen gleichzeitig war und ich zwar irgendwie klar Haltung dazu beziehen kann, dass ich bestimmte Dinge darin durchaus für respektabel erachte, andere wieder für klare Grenzüberschreitung meines guten Geschmacks dann einfach ansehe. Und ja, eigentlich jedem dann eine Meinung überlasse, jeder sich da sein eigenes Urteil bilden muss, inwieweit er da mitgehen kann oder nicht. Das wären so meine abschließenden Worte daran. Ja.
Kann ich nichts hinzufügen, also das ist ein schöner Abschluss.
Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode. Lotso, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Du darfst natürlich gerne noch hier einmal kurz gegen Ende hin erzählen, wo man dich im Internet nochmal genau findet, wo man dich aufsuchen muss.
Wie gesagt, sucht nach Hulinerd auf YouTube. Da bin ich auf jeden Fall in seinen Hollywood-Podcasts mitzuhören. Wir haben noch keine wirkliche Präsenz aufgebaut. Das muss langsam noch kommen. Wir arbeiten dran. Sonst auf Twitter unter @CaptainLotso. LOTSO. Aber wie gesagt, das auf eigene Gefahr, weil ich da nicht nur über Filme schreibe, sondern teilweise auch seltsames Zeug.
Kann ich auch so bestätigen, aber...
Vielleicht werde ich ja der nächste Mieke.
Hier hat alles angefangen, oh Gott. Gut, dann würde ich sagen, legen wir ganz schnell auf und ich verabschiede mich auf jeden Fall von allen Hörerinnen und Hörern und sage Tschüss.
Sayonara.